Verbindungen anzeigt. Also ich möchte ja immer sozusagen bei Inonymie eigentlich einen Teil des Bedeuteten für das Bedeutende nimmt. Also wenn Sie zum Beispiel denken an, jetzt fällt mir nichts ein, also ich bin gerade nicht in der Lage, Ihnen ein vernünftiges Beispiel für Metonymie jenseits dieses Bildes zu liefern. Aber ich denke, es ist auch deutlich, dass er hier mit metonymisch sozusagen die Doppelung des Motivs der Gnade meint. Also dass ein Teil dieser Gnade sozusagen, dass diese Gnade, die hier diese Mutter der Mutter, die Mutter der Mutter zuteil werden lässt, ne, dass diese partielle, dieser Akt der Gnade sozusagen wiederum für die Gnade im Ganzen als theologisches Konzept steht. Ne? Das ist eigentlich mit Metonymie gemeint. Die Unterscheidung von Äußerung und Äußerungsakt geht hingegen auf den französischen Semiotiker Algirdas Julien Grémas zurück. Gemeint ist der Unterschied zwischen den formalen und inhaltlichen Dimensionen einer kommunikativen Mitteilung einerseits, also die kommunikative Mitteilung ist die Äußerung, und ihren rezeptiven wie produktiven Bedingungen und Trägermedien. Das ist der Äußerungsakt. Der Äußerungsakt, der hier durch den staunenden Mann im Bild gespiegelt wird, entspricht in der Diktion Kempfs dem impliziten Betrachter. Die männliche Figur zeigt, wie das Bild zu lesen ist, während die beiden Frauen zeigen, was man darin zu lesen hat. Durch den Nachweis einer doppelten visuellen Strategie konstatiert die semiotische Analyse, über die ikonografische hinausgehend, dass das Bild nicht als bloße Illustration eines Textes zu verstehen sei, also auf die außerhalb seiner selbst befindliche Sprache angewiesen bleibe, sondern selbst als ein autonomer Text verstanden werden müsse, insofern die Darstellung sich selbst reflektiere. Dass Poussin das Bild im Bild repräsentiere und damit seinen autonomen Textcharakter bekräftige, sieht Törlemann überdies darin bestätigt, dass er in der Caritas Romana-Gruppe ein antikes Gemälde eben von Zimon und Peros zitiere, das durch Reproduktionsstiche überliefert wurde. Das konnte ich Ihnen jetzt nicht zeigen. Ich habe Ihnen jetzt einfach mal den Rubens zu diesem Thema gezeigt. Die von Törlemann wie von Kemp und Marin bearbeitete Thematik der Selbstbezüglichkeit der Kunst sollte sich als zentraler Gegenstand der Bildwissenschaft erweisen. Auch Imdahls Thesen zur Zeitstruktur des Gemäldes weiß Törlemann in seine Deutung zu integrieren, was den immer noch hermeneutisch ausgerichteten Charakter seiner semiotischen Kunstanalyse zeigt. Im Unterschied eigentlich zu Marin. Sie soll, also diese Analyse, soll exemplarisch am Einzelwerk durchgeführt und in einer sorgfältigen Analyse des motivischen wie des formalen Gehalts sowie der Auswertung von Quellen zu einer Deutung der Repräsentationsstruktur und nicht nur des symbolischen und weltanschaulichen Gehalts gelangen. So kann er zeigen, wie Poussins Gemälde unter das Signum des Staunens gestellt eine Rhetorik der Manipulation hervorbringe, deren Ziel es ist, den Rezipienten von dem wunderbaren Ereignis der Caritas Romana über das Wunder des Manna-Regens zu einer dritten geistigen Sinnebene zu führen, dem durch das Manna präfigurierten Mysterium der Eucharistie. Hier mag man sich nun fragen, ob die semiotische Analyse der ikonologischen oder strukturanalytischen Auslegung wirklich Entscheidendes hinzugefügt hat, denn auch im Rahmen jener älteren Methoden war die Erschließung mehrerer Sinnschichten oder typologische Entsprechungen möglich. Was leistet der Hinweis auf die integrierte Spiegelung des Äußerungsaktes in der Figur des staunenden Manns, zumal diese ein bekanntes Rezept Albertis realisiert, der im zweiten Buch seines Traktats De Pictura die Integration einer Vermittlerfigur empfiehlt, um den Betrachter auf eine bewundernswürdige Sache aufmerksam zu machen? Tatsächlich bringt Törlemann, indem er jene rhetorische Rezeptur auf eine grundsätzliche Syntax des Bildes, die Unterscheidung von Äußerung und Äußerungsakt bezieht, einen neuen Gesichtspunkt in die kunsthistorische Forschung ein. Die historisch-kritische Dechiffrierung der theologischen Inhalte wird weitergeführt in eine Reflexion über die Struktur ihrer Repräsentation. Allerdings endet die Untersuchung mit der Erschließung des Vermittlungsprozesses, ohne diesen selbst zum historischen Gegenstand der Analyse zu machen. Also dasselbe Phänomen wie bei Kemp. Die Frage danach, wie ein Bild Bedeutung konstituiert, bleibt an Albertis, Poussins und Philibiens Erklärungen gebunden. Ob die Selbstbezüglichkeit des Bildes, wie postuliert wird, ein allgemeines Gesetz des Bildes ist und stets die Funktion hat, Sinn zu vermitteln, wäre nur zu klären durch historisch übergreifende Untersuchungen, in denen die hermeneutische Konfrontation mit dem Einzelwerk und seinem Sinn relativiert werden könnte. Wichtig dazu ist die Untersuchung der Inszenierung der ästhetischen Grenze, die Thürlemann in einem weiteren Aufsatz vornimmt. Also dieser Begriff der ästhetischen Grenze war mir ja selbst sehr wichtig und habe ich sozusagen hier auch entnehmen können. Also in Abgrenzung auch von Ernst Michalskis Einführung dieses Begriffes 1932, auch dann noch im Rahmen einer stilgeschichtlichen Analyse argumentiert. Also hiervon grenzt sich schon Thürlemann ab, weil er sagt, Michalski macht hier eine zu enge und triviale Bestimmung, insofern er die ästhetische Grenze als eine Grenze zwischen dem geformten Kunstraum und dem ungeformten Freiraum versteht. Stattdessen müsse man die ästhetische Grenze als eine imaginäre verstehen, die das mimetische Gemälde mit eigenen Gestaltungsmitteln inszeniert. Und zwar insofern, als es den Rahmen ins Bild hinein verlegt, also die Grenze zum Außenraum sozusagen illusionistisch hervorbringt, in die illusionistische Bildwelt einsenkt, sodass man eben in dieser Bildwelt, die sich durch die perspektivische Raumkonstruktion ja als autonome Handlungsraum darbietet, sodass gleichzeitig eben doch dieser mediale Status des Bildes als Bild, als Ausschnitt, als gerahmtes Feld sozusagen übertragen wird in die Diegese, wenn man es filmwissenschaftlich ausdrücken will. Die Filmwissenschaft hat im Übrigen sich ihre Wissenschaftlichkeit auch ganz stark erworben durch einen Bezug auf die Semiotik, wenn Sie etwa an Metz denken, Christian Metz, der die Einstellungsverknüpfung im Sinne einer semiotischen Typologie aufbereitet hat. Ja, wir haben diesen Bezug bei Kemp ja auch schon festgelegt. Ja, auch hier in dem, diese Scheinarchitekturen hatten wir ja auch schon angesprochen. Ich möchte Ihnen dieses Bild hier nur als Hinweis auf diesen interessanten Aufsatz von Thürlemann hier vor Augen stellen. Es geht eben hier um diese Fortführung der plastischen Rahmenarchitektur in der gemalten Architektur und die oft ganz demonstrative Überschreitung dieser ästhetischen Grenze, also etwa durch die kleinen Engelsfiguren, die auf den Stufen sitzen und fast in den Betrachterraum hineinzuragen scheinen. Also das ist eine Formulierung von ästhetischer Grenze, die ganz im Sinne einer affirmativen Logik, einer positiven Selbstbezüglichkeit funktioniert und das Bild eben qualifiziert durch diese illusionistische Reproduktion des Rahmens im Bild, die sozusagen nochmal hervorhebt, diese illusionistische Kompetenz des Malers, der uns das Bild als einen Fensterausblick quasi in eine andere Welt darbietet. Der Gewinn des semiotischen Ansatzes, oder hier auch nochmal zwei andere Bilder, die auch von all diesen, auch von Stojhita, genauso wie von Kemp besprochen werden als Bilder, diese Rahmenkonfiguration und die Vermittlungsfigur quasi autonomisieren. Also die Lauscherin, die uns sozusagen aufmerksam macht auf eine Szene in der Ferne, also dieses Liebespaar. Und bei dem rechten Bild geht es um eine andere Magd, die von der Oberin beschimpft wird, also die gerade eine Rüge erfährt. Ne? Also es geht hier eigentlich um eine Verkehrung der perspektivischen Zentrierung, also das, was eigentlich nur als Rahmen gedacht ist im klassischen Historienbild, also ein Mittel, um die Aufmerksamkeit auf das eigentliche Geschehen zu lenken, ist jetzt hier zum Bildzentrum geworden. Ne? Also diese Spiegelungsfigur des Betrachters in der Lauscherin ist das eigentliche Thema, etwas, was den Barock auszeichnet. Und sowohl von Storchita als auch von Thürlemann sind diese Thematisierungen des Rahmens ganz besonders gewürdigt worden. Ja, ich komme jetzt nochmal weiter zu Thürlemann. Der Gewinn des semiotischen Ansatzes liegt darin, dass er in der Lage ist, das Schisma zwischen der formorientierten und der inhaltsorientierten Kunstgeschichte beizulegen, indem er das Medium des Bildes selbst zum Forschungsgegenstand macht. Ich glaube, das ist hier deutlich geworden. Bestehen bleibt das Problem der Geschichtlichkeit der Kunst. Durch die Analogie mit dem System der Sprache bleibt jede Erwägung struktureller historischer Veränderung eingeschränkt auf die historistische Rückführung auf geschichtliche Tatsachen. Wenn Marin Poussins Aufforderung an Chanteloup, lesen Sie das Gemälde und die Geschichte, als den Beweis für die Existenz eines pikturalen Textes nahm, verallgemeinerte er womöglich unzulässigerweise das Renaissance-Konzept des Bildes, dem bekanntlich die Formel ut pictura poiesis zugrunde lag. Panofskis ideengeschichtlicher Humanismus wurde sozusagen fortgesetzt auf einer semiotischen Ebene. Thürlemanns semiotische Analyse eines Werks von Paul Klee macht den Anspruch und die begrenzte Reichweite des sprachwissenschaftlichen Theorems in diesem Sinne deutlich. Es bestätigt sich der Eindruck, dass die Fokussierung des Repräsentationsmodus am Ende dazu dient, eine kohärente, widerspruchsfreie Lektüre des Werks zu begründen, die seinen intentionalen Gehalt freilegt und damit der ikonografischen Textauslegung nicht viel Neues hinzufügt. Allerdings tritt die semiotische Analyse mit dem Gestus einer wissenschaftlichen Neutralität und strengen Objektivität auf, die sich von den oft unkritischen Kommentaren der Kunst Klees und der Moderne überhaupt durch eine geradezu überbordende Rationalität abhebt. Statt der üblichen Kommentierung des Werks mittels der reichlich vorhandenen Selbstdeutungen des Künstlers legt Thürlemann zunächst eine präzise Untersuchung der Bildstruktur vor, die allein von der Anschauung ausgeht und dabei sowohl die figurale Sinnanmutung des Werktitels als auch der Bildelemente ausspart. Die abstrakte Bedeutungsdimension der Syntax, so heißt es bei ihm, wird durch die Sondierung der kleinsten Elemente und ihrer Konstellationen erschlossen und tatsächlich zeigt diese genaue Bestandsaufnahme, wie der Zusammenhang und die Gerichtetheit der Komposition gestaltet ist. Ich hoffe, Sie können ein bisschen was erkennen, also wie er hier katalogisiert, also das Bildvokabular. Also man muss vielleicht auch nochmal grundsätzlich sagen, ein Problem der Übertragung von semiotischen Denkmodellen auf ästhetische Phänomene ist ja das, dass man ein kleinstes Element, also das Zeichenatom sozusagen ausmachen muss, ne? Also diese kleinste Einheit, das ist auch eben bezogen auf den Film immer so das Problem. Also Thürlemann hat sich sozusagen einen Semiotiker gesucht, mit dessen Hilfe er nun hier eine sehr kleinste Einheit benennt, nämlich diese linear umgrenzten Gegenstände oder Formen hier, die er nun klassifiziert, die er in ihrer Farbigkeit, in ihrer Gerichtetheit, in ihrer Proportion, geometrischen Art und Weise, also wie viele Kanten etwa, wie viele Ecken etwa da sind und so weiter, das ist ihm alles wichtig und das wird also erfasst, also die ganze Anmutung und Form, auch die Gerichtetheit. Also Sie jetzt sehen hier, dass er hier einen ganzen Katalog, also eine Vielzahl von Parametern anlegt, seine Analyse, die Zahl der Konturen oder die Art der Konturen, die Zahl der Ecken Ist es konvex? Ist es konkav? Ist es symmetrisch, einfach axial oder zentral? Die Kompaktheit, also im Sinne der Differenz von kompakt und gelenkt. Dann die Richtung, da unterscheidet er stehend und liegend. Die Dimension, groß, klein, mittel, die Tonalität, rot, grün und die Sättigung, also die Intensität der Farbigkeit. Tatsächlich zeigt diese genaue Bestandsaufnahme, wie der Zusammenhang und die Gerichtetheit der Komposition gestaltet ist, inwiefern jedoch durch die von unten nach oben zunehmende Differenzierung und Zentrierung der Begriff Schöpfung gebildet wird, ist nicht recht nachvollziehbar, denn das ist dann der Deutungsvorschlag. Diese Bedeutung lässt sich nur durch die folgende Auswertung der Genesis-Metapher, also der eigenen vom Künstler selbst vorgeschlagenen Schöpfungsmetaphorik belegen, die im Werktitel anklingt. Also Pflanzenanalytisches verweist ja auch sozusagen auf das, was Pflanzen ausmacht, nämlich ihr Wachstum. Das Wachstum der Pflanze wiederum war für den Künstler Metapher des analytisch erschließbaren Werkprozesses, der somit stets auch Sujet ist. Also das pflanzliche Wachstum als Metapher der künstlerischen Schöpfung, als eines bewusst-unbewussten Prozesses. Das ist Künstlertheorie, die hier hineinfließt. Thürlemanns Resümee zielt auf diese Verklammerung von Künstlertheorie und Naturmotiv. Ich zitiere. Pflanzenanalytisches kann somit als ein selbstreflexives Werk betrachtet werden, das mittels der figurativen Darstellung der Entwicklung der Pflanze über seine eigene Bedeutungskonstitution reflektiert. Da aber der Prozess der Entwicklung der Pflanze mit dem der Befreiung in Verbindung gesetzt ist, wird Pflanzenanalytisches schließlich zu einer euphorischen Interpretation der künstlerischen Tätigkeit, zu einer Selbstdarstellung der Malerei als Akt der Befreiung von irdischen Zwängen. Zitat Ende. Was die traditionelle ideengeschichtliche Forschung in affirmativer Weise referiert hatte, etwa anhand der bekannten Tagebucheintragungen, diesseitig bin ich gar nicht fassbar, etwas näher am Herzen der Schöpfung als gewöhnlich, also das war jetzt Zitat Klee, diese ideengeschichtliche Tradition wird als Konstruktion entlarvt. Soweit so gut, doch bleibt die Frage, ob die Analyse der Form das Gemälde hinreichend erschließt, um seine Aussage restlos auf die humanistische Idee der Kunst als Schöpfung und Erlösung aus materieller Gebundenheit zu reduzieren. Während diese Aufstiegsbewegung vom Körperlichen zum Geistigen an Poussins Bild, also an der Mannerlese, überzeugend dargestellt werden konnte, da sie mit den religiösen Vorstellungen des 17. Jahrhunderts korreliert, hat der Künstlerkommentar des 20. Jahrhunderts einen ganz anderen Stellenwert, richtet er sich doch auf eine Verteidigung und Legitimierung einer nicht mehr einem kollektiven Code folgenden und daher nicht ohne weiteres lesbaren Kunst. Die semiotische Analyse negiert diesen Sinnentzug. Thürlemann erstellt durch die Aufbereitung des Bildes in Tabellen und Diagrammen ein Vokabular, das nicht weniger eindeutig Sinn verspricht als die Gesten und Affekte des Poussinschen Bildpersonals, nur mit dem Unterschied, dass die Kunst anstelle des Christentums als Instrument der Erlösung visualisiert wird, mithilfe natürlich auch der Künstlertheorie. Dabei entgeht der klassifizierenden Perspektive, die Grundflächen und Figurenelemente voneinander sondert, die moderne Dialektik von Gestalt und Hintergrund, durch die die Flächen, also L und R zum Beispiel, Formcharakter annehmen und das Bildfeld insgesamt durch die Applikation der rahmenlosen, gipsgrundierten Leinwand auf Karton einen Objektcharakter annimmt. Die Isolierung von Zeichenelementen entmaterialisiert das Bild und unterwirft es wiederum der klaren hierarchischen Raumordnung des alten Tafelbildes. Das Problem des Verfehlens einer modernistischen Ästhetik scheint mir daran zu liegen, dass der Mimesis-Diskurs die Selbstreflexion der mimetischen Kunst mit semiotischen Mitteln nur als eine Affirmative, nämlich in Bezug auf die neuzeitliche Tradition, entfaltet werden kann. Hier am Gegenstand des neuzeitlichen Ikonoklasmus, wie er so gesehen auch dann gewertet wird, hat unter anderem Thürlemann im Aufsatz zu San Zeno, zum San Zeno-Altar wichtige Ansätze entwickelt. Prämisse ist freilich, dass der zeichenhafte Charakter des Bildes als der originäre gesehen wird, der durch die Entwicklung einer realistischen Bildsprache übertönt oder verborgen wird. Der am Gegenstand der modernen Kunst besonders zutage tretende theoretische Problem, das am Gegenstand der modernen Kunst besonders zutage tretende theoretische Problem der semiotischen Kunstanalyse ist also dem Zeichenbegriff inhärent. Thürlemann ist sich der oben geschilderten Problematik zwar bewusst, entkommt ihr jedoch nicht. In seinem Klee-Aufsatz bezieht er sich auf Umberto Ecos Revision des klassischen Icon-Begriffs. Die Ikonizität, also der spezifische Zeichencharakter des künstlerischen Bildes, beruht nach Eco darauf, dass es Eigenschaften des dargestellten Gegenstands wiederzugeben scheint und nicht, wie Peirce und Morris postulierten, diesem tatsächlich ähnlich sei. Der Eindruck der Ähnlichkeit wird bei Eco durch eine angenommene Semiotik der natürlichen Welt begründet, zu der die künstliche Semiotik der Malerei in Beziehung setze. Das ist jetzt ganz wichtig und das werde ich nächste Woche fortsetzen. Die Anpassung der Kunst an das Naturvorbild, wie wir sie durch die Renaissance dann sich entwickeln sehen, wird als Zeichenprozess verstanden, der über die Vermehrung, also nicht als einfache Nachahmung der Natur als Modell, sondern als Zeichenprozess, der über die Vermehrung der Information, der Denotation durch Konnotation zur Leugnung des Zeichenhaften voranschreitet. Das ist, möchte ich Ihnen noch mal ganz kurz einführen. An diesem Bild aus der Arena-Kapelle, also das wir ja schon über Imdal kennengelernt haben, also ein anderes Beispiel, nein, das ist jetzt das Gleiche, die Fußwaschung, die hatten wir schon, also das wäre jetzt von hier nach da zu lesen und das wäre sozusagen dieser fortschreitende Prozess der Verbergung des Zeichencharakters durch den neuen realistischen Modus, der hier benannt ist, also ich hatte es schon ausgeführt, wie also hier alle möglichen Stimmungen und Nebenhandlungen erfunden werden, um im Sinne von Konnotation die Bedeutung zu, eigentlich die theologische Bedeutung zu verschleiern, zu verunklären und sie also im Sinne eines Genrebildes sozusagen zu verstecken. Das hat ja auch eine Verbindung zu Panofskis Disguise Symbolism, eigentlich, was schon von mir auch beschrieben worden ist, als eine Struktur, die dem neuzeitlichen Bild generell eignet, von Panofsky aber eben gar nicht so historisch thematisiert wird. Ja, hier also in dieser Übersetzung der künstlerischen Illusion in einen Zeichenprozess wird eben diese Opposition der Semiotik gegen eine wahrnehmungspsychologische Auffassung der Grundbegriffe und der künstlerischen Gesetze und Formen fassbar. Also auch die Wahrnehmung beruht nach Eco etwa auf einem Code, der die relevanten Merkmale des Erfassens selektiv erfasst. Ähnlichkeit ist also in dieser semiotischen Sichtweise eine referenzielle Illusion. Und insofern ist das Werk von Norman Bryson, das ich dann nächste Woche darstelle, ganz von entscheidender Wichtigkeit. Hier also nochmal eine Bebilderung dieses Wegs der neuzeitlichen Malerei von der byzantinischen Zeichenhaftigkeit über das zur Herausarbeitung einer Faktizität, eines unglaublichen Reichtums an Information im Sinne von Abbildlichkeit, also etwas, das diese byzantinische Formel natürlich bricht, verändert im Sinne von Naturbild und dann des noch weiter gesteigerten Versteckens von Zeichenhaftigkeit in einer von Leonardo eingeführten klassischen Bildlichkeit, die im Helldunkel, im Sfumato, also eine solche eine solche Natürlichkeit des Zeichens inauguriert, die nun von Bryson, und das finde ich das Spannende an seinem Ansatz, im Sinne einer Metaphysik der Präsenz gedeutet wird. Und das ist ein kritischer Gestus, der gegen die, der etwas vordergründig gegen die gesamte neuzeitliche Tradition hier gerichtet wird, der aber doch etwas erhält, nämlich, denke ich, den ideologischen Charakter der klassischen Malerei, die insofern doch historisch gefasst wird. Das zeichnet, glaube ich, Norman Brysons Ansatz aus, der hier in Vision and Painting, The Logic of the Gaze 1983 hier als ein Kunsthistoriker auftritt, der die gesamte kunsthistorische Tradition radikal kritisiert und sagt, die Kunstgeschichte ist also weit zurückgeblieben hinter anderen Konzepten, also hinter anderen Disziplinen auch. Also da wird eben die Linguistik ins Feld geführt, die Psychoanalyse und so weiter. Also er versucht nun wirklich eine theoretische Neuformierung und zwar über eine Auseinandersetzung mit Gombrich, mit Gombrichs Kunst und Illusion. Das ist ja der letzte Vertreter quasi der Wiener Schule, der auch eine Biografie zu Warburg geschrieben hat und in diesem Buch über die Illusion nun genau also diese kognitivistische Infragestellung des herkömmlichen Imitatio-Konzepts etwas leistet, was die Semiotik aufgreift. Also die Nachahmung eben nicht mehr als Nachahmung der Natur versteht, sondern über das von Popper übernommene Modell eines Verhältnisses von Schema und Schemakorrektur. Ja, ich glaube, damit muss ich es doch mal belassen. Ich würde gerne weitermachen, aber die Zeit ist um und insofern muss ich uns verschieben. Und ja, also schauen Sie gerne rein. Norman Bryson, Vision and Painting, gibt es auch auf Deutsch. Das Sehen und die Malerei, die Logik des Blicks ist, denke ich, ein hochinteressantes Buch, das auch so hochinteressant ist, weil es ein selbstkritisches Vorwort enthält, in dem Bryson seinen sehr strikt semiotischen Ansatz dann auch wieder etwas relativiert und sagen die Begrenztheit einbekennt. Ja, mit dieser Empfehlung möchte ich schließen und ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Bis dann.